Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Fortsetzung unserer gestrigen Sendung über Andreas Fey, ein echtes Priesteroriginal. Schwester Ingrid Mohr ist Ordensfrau der Schwestern vom armen Kinde Jesus. Die Gemeinschaft stammt aus Aachen. Gegründet wurde sie im 19. Jahrhundert von Clara Fey und einigen Freundinnen. Die jungen Frauen hatten sich von der Not unter den Kindern im aufkommenden Industriezeitalter rufen lassen. Bis heute kümmert sich der von ihnen gegründete Orden um Notleidende und gute Ausbildung von Kindern. Tatkräftig unterstützt wurden die jungen Frauen dabei von Andreas Fey, dem älteren Bruder Claras. Schwester Ingrid Mohr hat uns gestern von der behüteten Kindheit der Geschwister in einem gutbürgerlichen Aachener Haus erzählt, davon, wie der quirlige und intelligente Andreas seine Mutter mit allerlei Schabernack auf Trab hielt, von dem frühen Tod des Vaters und von der besonderen Liebe von Andreas zu dem Armen. Diese Liebe zu den Armen ging so weit, dass Andreas seine guten Schuhe mit den durchlöcherten Schuhen eines armen Mannes vertauschte. Schwester Ingrid berichtete uns dann weiter von dem Entschluss des jungen Mannes, Priester zu werden, davon, dass er einfach nur Priester fürs Volk sein wollte und jede Beförderung ablehnte. Und sie berichtete davon, dass er ständig von einer Schar Kinder umringt war, wenn er durch die Stadt ging. Die Kinder nannten ihn Herr Fey und so war er auch stadtbekannt in Aachen. Heute geht es weiter in der Lebensbeschreibung des Priesters mit den originellen Einfällen und ich begrüße dafür wieder Schwester Ingrid Mohr, zugeschaltet aus Aachen. Grüße Gott.
Grüß Gott, Frau Fröhlich und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Schwester Ingrid, Menschen, die schon in ihrer Jugend originell und voller Einfälle sind, die werden es im Alter manchmal noch ausgeprägter. Ist das bei Andreas Fey auch so gewesen?
Er hat seine Originalität behalten bis zum letzten Augenblick. Ja.
Wir hören jetzt, wie es weiterging in diesem eigentlich unspektakulären, aber dennoch so erlebnisreichen Leben.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, in der letzten Sendung erzählte ich Ihnen bereits einiges von Andreas Fey. Seine leibliche Schwester, Clara Fey, ist die Gründerin der Schwestern vom armen Kinde Jesus, einer Kongregation, der auch ich angehöre. Heute soll es also in einem zweiten Teil um ihren Priesterbruder gehen. Für diejenigen unter Ihnen, die noch nicht von ihm gehört haben, hier einige Eckdaten seines Lebens. Geboren wurde er 1806 in Aachen als zweites von fünf Kindern in einem christlich und sozial geprägten, wohlhabenden Elternhaus. Andreas war ein fröhliches, intelligentes Kerlchen mit originellen Einfällen, viel Fantasie und sprudelndem Humor. Einen tiefen Einschnitt in seine unbeschwerte Kindheit bedeutete der frühe Tod seines Vaters, als er 13 Jahre alt war. Nach gut bestandenem Abitur bereitete sich Andreas mit dem Studium der Theologie auf das Priestertum vor. Seine durch die christliche Erziehung gefestigten natürlichen Anlagen und sein persönliches Gebetsleben erwiesen sich als große Hilfe in den negativen Einflüssen und falschen Lehren jener Zeit. Sein gläubiges Herz verwarf die Irrtümer mit aller Entschiedenheit. Hilfreich war ihm dabei der Anschluss an ausgezeichnete Männer, die sich einen kirchlich-katholischen Sinn bewahrten. Die Tatsache, dass man Andreas Fey mit mehreren großen Heiligen wie Vinzenz von Paul, Philipp Neri und dem Pfarrer von Ars vergleicht, sagt schon Bedeutendes aus über diesen eifrigen Arbeiter im Weinberg des Herrn. In der letzten Sendung lernten wir Andreas Fey kennen als Priester, Vater der Armen und Freund der Kinder. Aber es gibt noch einiges mehr über ihn zu berichten. Er war maßgeblich an dem Werk beteiligt, das seine Schwester Clara mit einigen Gefährtinnen in Aachen begann und das im Jahr 1844 zur Gründung der neuen Kongregation führte. Wie kam es dazu? Die Betreuung der Jugend war zur Zeit der Industrialisierung vielerorts einfach trostlos. Weder der Staat noch die Stadt Aachen schienen ein Auge für die jungen Menschen zu haben. Während viele Eltern aus den Arbeiterklassen in den Fabriken mühsam dem Broterwerb nachgingen, waren die Kinder sich selbst überlassen und trieben sich bettelnd auf den Straßen herum. Andere mussten schon im Alter von nur 7 Jahren oder noch früher in den Fabriken arbeiten. Erschüttert vom Elend dieser armen, verwahrlosten und benachteiligten Kleinen, begannen Clara Fay und mehrere ihrer Freundinnen, unterstützt von Andreas und anderen Priestern, sich ihrer anzunehmen durch Pflege, Erziehung und Unterricht. 1837 gründeten sie eine kleine Schule für diese Kinder. Da die Zahl der Kleinen ständig zunahm, wurden immer mehr Zimmer gemietet und mehrmals musste man umziehen. Aber auch die Zahl der Helferinnen wurde größer und so entstand aus dem kleinen Samenkorn eine Ordensgemeinschaft, deren Gründerin Clara Fay wurde. In seiner Liebe für die Kinder und Jugendlichen sowie für die Schwestern wurde Andreas Fay von Gott einer Aufgabe zugeführt, die sein Leben erfüllen sollte. Bischof Laurent schrieb damals seinem Freund Andreas ermutigend: Den intuitiven Blick und das himmlische Feuer, das hat dir Gott in reichem Maß verliehen. Erfahrung, praktisches Geschick, technische Fertigkeit für die Sache kannst du leicht erwerben. Darum einen Anfang gemacht. Es ist in den Mädchen so viel Fähigkeit, reiner Wille, Hingebung und Verständnis. Die Anfechtungen und Widersprüche werden sicherlich und hoffentlich nicht fehlen. Das wäre ein schlimmes Zeichen, wenn der Teufel bei der Sache geduldig bliebe und Gott, der Herr, sie der Feuerprobe nicht würdigte. Aber dadurch wird nur das Menschliche mehr und mehr beseitigt werden, das Göttliche aber sieg- und segensreicher hervortreten. Ich kann nichts tun, als dich mit der Jungfrauenschar, euren Kindern, Armen und Kranken, dem Herrn und seiner Mutter anempfehlen, und das tue ich. Andreas Fay gab sich voll in die Aufgabe hinein, verstand es aber in seiner Bescheidenheit immer wieder, wie Bischof Laurent bezeugt, sein eigenes Verdienst bei dem ganzen Unternehmen zu verbergen. Der junge Kaplan fühlte sich in seiner glühenden Liebe zu Gott und dem Nächsten immer mehr in seinem Element. Er genoss es, seiner Schwester und ihren Gefährtinnen Kinder zuzuführen und sammelte sie, wo immer er sie fand. An jeder Hand ein Kind, so sah man ihn häufig auf dem Weg zu der von seiner Schwester ins Leben gerufenen kleinen Schule, dem Schülchen, wie man es nannte. Er war den Kleinen ein guter Vater und begnügte sich nicht mit der Erteilung von Religionsunterricht. Viele Stunden verbrachte er mit ihnen, spielte und unterhielt sich mit ihnen. So manch verwahrlostes Kind benötigte aber nicht nur Unterweisung, sondern auch ein Dach über dem Kopf, mehr Liebe und Geborgenheit. Daher begannen die Schwestern, Kinder ganz ins Haus aufzunehmen. Rückblickend auf die apostolische Aufgabe in diesen Anfangszeiten schreibt Andreas in späteren Jahren: An dem Unterricht der Kinder war es nicht genug. Sie sollten auch erzogen, genährt, gekleidet. Es sollte ihnen ein Obdach bereitet werden. Sie sollten nicht nur christliche Lehrerinnen haben. Nein, der Herr wollte ihnen auch Mütter schenken. Wie Clara ihr Leben dem Dienst am armen Kind widmete, so war diese Sorge auch bestimmend für ihren Bruder. Stets hatte er ein offenes Ohr für die Nöte und Freuden der Kleinen. Er war ihnen ein gütiger Freund, der seine Kraft aus dem täglichen, vertrauten Umgang mit Gott schöpfte. Trotz aller Arbeit in der Pfarre nahm er sich Zeit, um abends Schwestern und Kinder zu besuchen, die in äußerst bescheidenen Verhältnissen lebten. In einem Bericht heißt es über Kaplan Fay: Er ersetzte durch seine Unterhaltung, was am Mahle, einer Wassersuppe von Brotresten und einem Butterbrot, zu wünschen blieb. Sobald er auftauchte, liefen die Kinder jubelnd auf ihn zu, um ihm die Hand zu geben, ein Kreuzchen auf die Stirn zu erhalten oder liebkost zu werden. Er wollte die Kleinen fröhlich sehen und erfreute sie mit seinem Humor und netten Anekdoten. Manchmal musste die Heiterkeit von den Schwestern sogar ein wenig gedämpft werden. Zu einer von ihnen meinte Fay einmal liebevoll: »Schwesterchen, wenn es auf mich ankäme und ich könnte dir die heißen Bußtränen einer Maria Magdalena schenken oder das jauchzende Herz eines Kindes, ich gäbe dir sicher das Letztere.« Fay versuchte auch, mit den ehemaligen Kindern in Kontakt zu bleiben. Er half ihnen wie ein guter Vater und mit priesterlicher Sorge und Verantwortung, sich im Leben zurechtzufinden. Sie wussten, dass sie sich mit jeder Frage, jedem Schmerz und jeder Freude an ihn wenden konnten. Er schenkte ihnen viel Liebe und Vertrauen, auch wenn neben Lob und Ermutigung, wenn nötig, der Tadel nicht fehlte. Hier der Auszug aus einem Brief, den er in alten Tagen einem jener ehemaligen Kinder schrieb. »Es ist so, wie du sagst. Du hast noch ein gutes Plätzchen in meinem Herzen. Dein treues Herz für einen alten Mann ist mir ein tröstliches Zeichen, dass du auch noch dahin kommen wirst, dem Alleinguten dein ganzes Herz zu schenken. Und wenn du das tust, dann wird der Herr noch vieles wirken in deinem Herzen. Glaub mir, vollkommenen Frieden wirst du nicht finden, bis du aus dieser echten Friedensquelle getrunken hast. Du hast zu viel inneres Licht geschaut, als dass das Vergängliche dich befriedigen könnte.« Als Clara und ihre Gefährtinnen begannen, ihr persönliches Leben als klösterliches Leben zu gestalten, übernahm es Andreas, sie in das Stundengebet der Kirche und das Verständnis der Psalmen einzuführen, ihnen geistliche Vorträge zu halten und als geistlicher Freund und Führer zur Seite zu stehen. Als die Schwestern 1848 in ein ehemaliges Kloster auf der Aachener Jakobstraße zogen, wir Schwestern nennen es unser Urmutterhaus, setzte er sich für die Wiederherstellung der in der Säkularisation profanierten Klosterkirche ein. Noch im selben Jahr konnte sie wieder als Gotteshaus eingeweiht werden. Und wenig später empfingen Clara und 6 weitere junge Frauen hier das Ordenskleid. Als der erste geistliche Direktor der jungen Gemeinschaft im Jahr 1849 starb, wurde Andreas Fay vom Kölner Erzbischof als Nachfolger des Verstorbenen ernannt. Seine liebende Sorge erstreckte sich dabei sowohl auf die Schwestern als auch auf die Kinder. Bevor wir uns weiteren Aspekten aus dem Leben Fays zuwenden, möchte ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder einige Anekdoten von diesem Priester erzählen. Im Archiv unserer Kongregation gibt es eine Mappe mit der Gratulation zu einem seiner Namenstage am Fest des heiligen Andreas. Unter dem Titel »Ein Tag im Leben von Don Andrea« malten die Schwestern für jede Stunde des Tages ein Bild und dichteten etwas zu verschiedenen Erlebnissen, die sie mit ihm hatten. Da wird berichtet, dass er zur Zeit der Weinlese die Kinderschar in den Garten rief, als die Schwestern in der Kapelle beteten. Er stieg auf eine Leiter und schnitt unter dem Jubel der Kleinen Traube um Traube vom Spalier ab, bis alle versorgt waren. Das Erstaunen der Schwestern war natürlich nicht gering, als sie, wie es heißt, des hochwürdigen Räubers Spuren entdeckten. Aber auch den Schwestern wusste Fay nette Überraschungen zu bereiten. So schlich er sich zum Fest des heiligen Nikolaus, beladen mit Körben, weißen Tüchern und Servietten, in den Kapitelsaal, ordnete mehrere Bänke terrassenförmig an, breitete die Tücher darüber und stellte Dutzende von Wegmännern, das sind Stuten oder Hefekerle, auf. Dann ließ er eine Glocke läuten, um die Schwestern zusammenzurufen. Die strömten schweigend und gemessenen Schrittes herbei, in der Annahme, es handele sich um eine äußerst wichtige, ernste Angelegenheit. Als sie sahen, warum ihr Kaplan sie gerufen hatte, löste sich der Ernst sehr bald in Freude und helles Lachen auf. Einmal, als die Schwestern gerade beichteten, krabbelte eins der kleinsten Mädchen zu Kaplan Fei in den Beichtstuhl. Das Gedicht dazu endet mit folgenden Zeilen: Und es währt kein Ave lang, hört er im Eck das Röschen schnarchen. Kinder, wollt es nicht verargen, Röschen ja kein Wörtchen hört, drum im Beichten ja nicht stört. Vater wagt sich kaum zu rühren, um klein Rös nicht zu genieren. Hört nur rechts die Beichten an, dass es ruhig schlafen kann. Seine Liebe zu dem Kind macht, dass Mühe er kaum empfindt. Erst als steif ihm alle Glieder, da erwacht sein Röschen wieder, gähnt und streckt sich vor Vergnügen und begehrt nun, rechts zu liegen. Dann, nach kurzem Intermezzo, schläft es weiter wie bis jetzo. Vater sprach: Dies Kind euch lehrt, wenn ihr redlich euch bekehrt, sollt ihr, wie es mir getan, so vertraulich Gott euch nahen. Auch zwei weitere Anekdoten hielten die Schwestern in Bild und Reim fest für die Gratulation: die schier unglaubliche Furcht ihres Kaplans vor Gewittern. Bei jedem Donner erzitterte er und hielt sich dann stets beide Hände vors Gesicht. So kündigte ein lauter Donnerschlag zu Beginn einer seiner Predigten ein nahendes Gewitter an. Da brachte Kaplan Fei nur noch den Satz über die Lippen: Wenn Gott redet, soll der Mensch schweigen, und verließ eilends die Kanzel. Und eine versprochene Predigt ließ er wegen eines heftigen Gewitters absagen. Dazu legten ihm die Schwestern folgende Worte in den Mund: Unmöglich, dass ich mein Versprechen erfülle. Ich kann nicht, ich gehe nicht. Es predige, wer will. Da strömte der Regen in Güssen herab. Ein anderer sich auf die Kanzel begab. Die Predigt, ihr Lieben, kann heute nicht sein. Dankt Gott für den Regen und kehret dann heim.
In der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb geht es um Andreas Fei, ein echtes Priesteroriginal. Und wir hören nun die Fortsetzung des Vortrages dazu, der zweite Teil des zweiten Teils des Vortrages von Schwester Ingrid Mohr.
Liebe Hörer und Hörerinnen, natürlich konnte auch im Leben von Andreas Fei das Kreuz nicht fehlen. Aber gerade dann, wenn es am schwersten auf ihm lastete, zeigte sich sein tiefer Glaube, seine innige Gottverbundenheit und Seelengröße. Mit seiner Schwester Netta litt er unter dem Tod von 6 ihrer Kinder. Beim Rückblick auf jene leidvollen Jahre schreibt er: Gott ist gewaltig, wenn er ein Herz ganz für sich gewinnen, ganz von allen Banden freimachen will. Auch im Zusammenhang mit der Gründung und raschen Ausbreitung der Kongregation gab es Freud und Leid. In einem seiner Briefe ermutigt er die Schwestern zu Gottvertrauen und Gelassenheit. Lassen wir Gott walten, dem man nie umsonst vertraut. Gehen wir den geraden Weg. Krieg oder Frieden, Glück oder Unglück, Hitze oder Kälte, Gesundheit oder Krankheit, Preußen oder Schwaben, Biberach oder Aachen, es ist alles gleich, wenn man den heiligen Willen Gottes liebt. Was Bischof Laurent seinem Freund in Bezug auf Anfechtungen, mit denen zu rechnen sei, geschrieben hatte, das musste Andreas auch am eigenen Leib erfahren. Er wurde Opfer unbegründeter Verdächtigungen, Anklagen und Verleumdungen. Und wie reagierte er darauf? Täglich betete er für die Person, die ihm so sehr zusetzte. In der Biografie heißt es: Nicht die leiseste Klage kam über seine Lippen. Er sah in dieser Prüfung die Hand Gottes und bewahrte mit bewundernswerter Selbstbeherrschung den Frieden und die Ruhe seiner Seele. Eine harte Prüfung bedeutete es schließlich für Kaplan Fay, zusehen zu müssen, wie der Kulturkampf zwischen 1881 und 87 die apostolische Arbeit in Bildung und Erziehung zerstörte. Viele Männer- und Frauenorden, auch die Schwestern vom armen Kinde Jesus, mussten Deutschland verlassen und in die Verbannung ziehen. Den Schwestern in Österreich berichtete er 1872 von Aachen aus: Ja, es sind schwere, bittere Zeiten. Unsere Schwestern bereiten sich nach Kräften zu einer frischen Tätigkeit vor, die der Herr ihnen in die Hand geben will. Wir haben das von den Jesuiten verlassene Kloster gemietet. Es enthält Raum, die ausgewiesenen Schwestern aufzunehmen. Es geschehe der heilige Wille Gottes. Und wenn er will, dass wir dazu kommen, Ziegel zu backen, und wenn er will, dass wir an allen Kirchtüren Almosen sammeln, auch dann sei er angebetet. Ich will mich stärken an eurer Treue und eurem Gottvertrauen und auch den Rest meiner geringen Kräfte ganz zur Verfügung stellen. Kaplan Fay fühlte sich nicht nur den Schwestern vom armen Kinde Jesus verbunden, sondern auch anderen Ordensgemeinschaften. Schon zur Zeit der Säkularisation waren deren segensreiche Tätigkeiten in Seelsorge, Schule und karitativen Aufgaben unterbunden und die Ordensleute ausgewiesen worden. So hatte er sich bereits vor dem Kulturkampf tatkräftig eingesetzt, sowohl für die Neugründung verschiedener Klöster in der Stadt Aachen als auch für die Wiedereinführung, Neubelebung und Entfaltung mehrerer Männer- und Frauenorden. Für mehrere von ihnen war er als Berater und Beichtvater tätig gewesen. Wie sehr ihm die Orden am Herzen lagen, wird aus einer Äußerung Fays aus dem Jahr 1872 deutlich. Nachdem die Jesuiten vertrieben worden waren, sagte er: Wenn ich diese Männer durch Hingabe meines Augenlichtes erhalten könnte, wie gern würde ich es tun. Andreas Fay verstand viel von Kunst, und das sowohl für Werke bildender Kunst als auch für klassische Literatur und Musik. Eine bedeutende Persönlichkeit Aachens sagte von ihm: Der Sinn und das feine Verständnis für die Kunst, wie überhaupt für alles Schöne und Erhabene, schien Fay angeboren. Ein Onkel, Bruder seiner Mutter, hatte in dieser Hinsicht schon auf den kleinen Andreas großen Einfluss ausgeübt. So lag es nahe, dass dieser später neben seinem Studium der Theologie auch Altertumskunde belegte. Der Kunsthistoriker und Jesuit Pater Beißel hob in seinem Nachruf auf Fay hervor: Sein Urteil gab zu Aachen in vielen Fällen, ja in den meisten, den Ausschlag. Jede Verirrung in der Kunst, besonders der religiösen und kirchlichen, bedauerte Kaplan Fay nicht nur. Er ging auch dagegen an. In einem der Artikel, die er für eine Monatszeitschrift verfasste, ist deutlich zu erkennen, worauf es ihm, dem tief frommen Priester, beim Betreten einer Kirche ankam. Da heißt es: Hier ist der Ort meiner Ruhe. Hochgelobt sei das allerheiligste Sakrament des Altares. An diesen Raum und seine Geheimnisse fesselt nicht der Ruf eines Redners, nicht die Macht des Gesanges, nicht der Zauber der Formen und Farben, sondern der treue Herr, der bei den Seinen wohnen will, sowohl im Dom zu Köln wie in der Bambushütte des Indianers. Die damaligen Entartungen in der Kunst hatten auch vor kirchlichen Gewändern nicht Halt gemacht. Das ließ Fay nicht unberührt in seiner Hochschätzung für die heilige Eucharistie. So regte er bereits 1848 seine Schwester Clara und ihre Mitschwestern an, eine Paramentenstickerei einzurichten. Mit seinem eigenen Einfluss und dem anderer Geistlicher entwickelte sich das Aachener Stickatelier zu einer technisch wie künstlerisch hochstehenden Werkstatt mit überregionaler Bedeutung. Die steigende Nachfrage ermutigte die Schwestern, auch in Luxemburg, Österreich, England und in den Niederlanden Stickateliers einzurichten. Neben liturgischen Gewändern stellten sie Baldachine für Fronleichnamsprozessionen, Fahnen und Taufgarnituren her und restaurierten alte Paramente. In einem eigenen Malatelier fertigten die Schwestern, unter denen es wahre Künstlerinnen gab, die nötigen Entwürfe an. Die größte Auszeichnung für die Wiener Werkstatt war wohl die Einladung, sich an der Weltausstellung 1873 in Wien zu beteiligen. Von einer Romreise Veiß Ende 1869 sind uns viele seiner erfrischenden Briefe erhalten geblieben. Sie sind wahre Meisterstücke des Stils und der Plauderkunst und geben Zeugnis von seiner tiefen Religiosität, feinen Beobachtungsgabe und vielseitigem Wissen. Immer wieder stoßen wir in den Zeilen auf seinen urwüchsigen Humor. Aus Florenz schreibt er zum Beispiel nach dem Besuch der Kirche Santa Maria Novella: Maria Novella ist allerliebst, aber ein Orgelspiel in der Messe, das ich wirklich glaubte, in Aachen einen mit seiner Drehorgel auf der Straße zu hören. Und überwältigt von allem Schönen fügt er gegen Ende des Briefes mit Humor hinzu: Geistig ist mir so, wie einem Menschen körperlich ist, der von 100 Braten gegessen hat. Ich muss ruhen wie eine Boa-Schlange und verdauen. Diese Romreise fiel zusammen mit dem Beginn des Ersten Vatikanischen Konzils. Wie sehr das schlichte Volk in Aachen Andreas Veiß schätzte, wird an Folgendem deutlich. Als sein Vorhaben dort bekannt wurde, wussten diese einfachen Menschen sofort einen Grund für seine Reise zu finden und sagten: Was für ein Glück, dass der Herr Veiß nach Rom geht, denn die Herren auf dem Konzil könnten sich ohne den Herrn Veiß gar nicht helfen. Er weiß auch am besten, wie es in Aachen aussieht. Dass Gott sich an Großmut nicht übertreffen lässt, das durfte Andreas Veiß immer wieder erfahren. Von Bischof Laurent wissen wir, dass Kaplan Veiß auf einem Spaziergang im Herbst 1880 einer alten Frau begegnete, die Reisig sammelte. Das ist mühsame Arbeit, die wenig einbringt, redete er die Frau an. Ja, Herr, aber was tut man nicht, wenn man arm ist, antwortete sie. Da suchte er in seiner Tasche und gab ihr alles, was er hatte. Es waren 55 Pfennig. Voll des Dankes rief die Frau aus: Gott lohn es euch 1000 Mal. Nach Hause zurückgekehrt, fand Veiß auf seinem Schreibtisch eine Spende von 500 Mark, also genau das 1000-fache der 50 Pfennige, das ihm die arme Frau gewünscht hatte. Und dieses Geld war exakt die Summe, die er benötigte, um einem anderen Armen aus großer Verlegenheit zu helfen. Kaplan Veiß besaß ein unerschütterliches Gottvertrauen. Und bei dem, was er für seine Armen tat, wusste er Gott an seiner Seite. Hierzu das Erlebnis eines jungen Arbeiters, der es glaubwürdigen Zeugen nach Veiß Tod erzählte. Als der 17-Jährige eines Abends von der Fabrik heimkehrte, begegnete er einem Mann in blauem Kittel, der mühselig ein Bett auf seinem Rücken schleppte. »Ihr habt schwer zu tragen, soll ich euch helfen?« fragte der Junge den Unbekannten. »Ja, du tätest mir einen großen Gefallen«, keuchte dieser als Antwort. Der Bursche nahm das Bett auf seine Schultern und folgte dem Mann bis zu einem Häuschen in einer der Gassen Aachens. Der Mann, der sehr erschöpft schien, bat ihn, das Bett doch noch die schmale Treppe hinaufzutragen. Der Junge äußerte bedenklich, dass er die Haustür verschlossen fände, wenn er nicht bald zu Hause sei. »Du wirst die Tür noch offen finden«, meinte der andere. Und der Junge ließ sich bereden. In dem dunklen Treppenhaus zündete der Mann mehrmals ein Streichholz an und öffnete, oben angelangt, eine Tür. Da rief ein Kranker, der in einer Ecke der Kammer auf einem Strohsack lag, ganz erstaunt: »Aber Herr Fei, kommen Sie selbst und noch so spät?« Sprachlos vor Staunen erkannte der junge Arbeiter jetzt den Mann im blauen Kittel. Eiligst wollte er sich verabschieden, aber Fei bat ihn, ihm noch zu helfen, den Kranken umzubetten. Der Junge aber wiederholte, er müsse unbedingt fort, da er sonst vor verschlossener Tür stünde. Seine Eltern, in der Meinung, er habe Nachtdienst, würden ihn dann erst am folgenden Morgen erwarten. Auf Feis Bitten hin half er doch noch dabei, den Kranken umzubetten. Da nahm der Priester seinen treuen Helfer bei der Hand und bat: »Nun musst du mir versprechen, niemandem zu sagen, was du hier gesehen hast. Dann verspreche ich dir, dass du die Haustür offen findest.« Der Junge versprach es und eilte nach Hause. Dort fand er gegen alle Erwartung die Tür offen. Die überraschten Eltern wollten wissen, wie er hereingekommen sei. »Die Tür war ja offen«, antwortete der Junge erstaunt. Aber die Eltern entgegneten: »Die war verschlossen. Du bist durchs Fenster hereingekommen.« Auch die herbeigerufenen Hausbewohner erklärten, die Tür sei zur festgesetzten Zeit abgeschlossen und von niemandem mehr geöffnet worden. Der Sohn aber bestand auf seiner Aussage und drängte: »Dann kommt und überzeugt euch selbst, dass die Tür noch offen ist.« Man begab sich zur Haustür, doch jetzt war sie verschlossen. Andreas Fei, den seine rastlos tätige Liebe und vielseitige Begabung zu einer der bekanntesten und volkstümlichsten Gestalten seiner Vaterstadt gemacht hatte, war und blieb bei aller Ehre und Aufmerksamkeit, die ihm von allen Seiten widerfuhr, immer demütig und bescheiden. An einem Andreastag antwortete er unter Tränen auf die Ehrungen, die man ihm entgegenbrachte: »Ja, lobt mich nur, sprecht mich sogar heilig. Je mehr ihr mich erhebt, umso mehr fühle ich mein eigenes Elend, meine Armseligkeit.« 2 Jahre vor seinem Tod meinte er rückblickend auf die ihm von Gott zugeteilte Aufgabe, in der Kongregation der Schwestern vom armen Kinde Jesus: »Ein Gotteswerk ist entstanden, auf dem sichtbar des Herrn Segen ruht. Bei diesem Werk habe ich durch Gottes Erbarmen, der das Kleine wählt, mit Hand angelegt. Ich war nur ein armer Pfahl, an dem die fruchtbringenden Reben ranken. Und wenn der alte Pfahl auch selbst keine Frucht mehr trägt, so freut er sich umso mehr der frischen Reben, die ihn umranken und seine Armut decken.« Wie sehr die Demut Begleiterin in seinem Leben gewesen war, bezeugt auch sein Testament, das er mit den Worten beginnt: »Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen.« Hierzu äußerte sich ein Zeitgenosse: »Auch in dieser letzten Willensäußerung erkennt man Fei: demütig, aufrichtig, treu, liebevoll, losgelöst von allem, Kind Gottes von Kopf bis Fuß. Wie gut versteht er es, sich die Tore der Ewigkeit in der einzig rechten Weise zu öffnen, indem er die Worte des bekehrten Sohnes zu den seinigen macht. Nur die Demut findet beim Sterben den Griff an der Himmelstür und darf sofort eingehen.« Für Andreas Fei war wesentlich, was er einmal so formulierte: »Suchen wir, dem Herrn näher zu kommen. Alles, was dazu führt, sei mit Dank angenommen.« Und in dieser Gesinnung gab er am 2. September 1887 seine Seele an den zurück, den er so sehr geliebt und dem er mit unermüdlichem Eifer als ein Priester nach dem Herzen Gottes gedient hatte. Eine unabsehbare Volksmenge, der apostolische Nuntius, mehrere Bischöfe und über 70 Priester gaben ihm das letzte Geleit. Schließen möchte ich wieder, wie in der letzten Sendung, mit einem Gebet. Guter Gott, wir danken dir, dass du den Menschen, besonders den Bedürftigen, durch den selbstlosen Dienst von Kaplan Andreas Fey deine Liebe hast aufleuchten lassen. Auch heute gibt es Hilfsbedürftigkeit und Not. Kinder und Kranke, Alte und Einsame, Suchende und Zweifelnde. Wir bitten dich, berufe Menschen in deine Nachfolge, die mit Großmut von deiner Liebe Zeugnis geben, die frohe Botschaft verkünden und die Sakramente spenden. Gib uns allen eine brennende Liebe, wie dieser Priester sie im Herzen trug, und die Heiterkeit des Geistes, die ihn zum Boten deiner Freude machte. Amen.
Das war der zweite Teil von Schwester Ingrid Mohr über Andreas Fey, ein echtes Priesteroriginal. Nach einer Musik geht es weiter in der Sendung Spiritualität. In der Sendereihe Spiritualität bei Radio Horeb sprechen wir über Andreas Fey, ein echtes Priesteroriginal. Wir haben heute den zweiten Teil seiner Lebensgeschichte gehört, vorgetragen von Schwester Ingrid Mohr, von den Schwestern vom armen Kinde Jesu, die von der Schwester von Andreas Fey gegründet wurde. Herzlichen Dank Ihnen, Schwester Ingrid, für all das, was Sie da zusammengetragen haben für uns. Herzlichen Dank.
Ja, ich habe es gern getan.
Wir begrüßen nun eine erste Hörerin in dieser Sendung, Frau Fechler aus Ankum. Grüß Sie, Frau Fechler.
Ja, grüß Gott, hallo. Frau Fröhlich. Grüß Gott, Schwester Ingrid. Ich wollte Ihnen nur danken. Sie haben das wieder mit so viel Liebe vorgetragen und waren ganz bei ihm, bei diesem vorbildlichen Kaplan. Das ist ja auch so wichtig in unserer Zeit, dass wir so Priestergestalten von Priestergestalten hören, die so vorbildlich waren und wirklich mit dem Herzen Jesu verbunden waren. Gibt es da eigentlich ein Büchlein davon? Oder wie lange, ich wollte auch mal fragen, wie lange war er denn Kaplan? Denn in der heutigen Zeit wäre er schon längst Pastor gewesen, glaube ich.
57 Jahre.
57 Jahre war Kaplan?
Ja, er hat ja immer alle Beförderungen ausgeschlagen. Ach, so. Ich weiß nicht, ob Sie gestern die Sendung gehört haben.
Ja, das habe ich auch verfolgt. Ja, ich durfte
da mit sollte verfolgen. Er Pastor werden an der Pfarre St. Paul und er hat gesagt, nein. Und er sollte Domkapitular werden und auch das hat er abgelehnt, weil er einfach für die Armen da sein wollte, für die Kinder, die Jugendlichen, Arme, Kranke und für die Schwestern. Und so ist er eben sein Leben, oder muss er nicht so viel für die Verwaltung Zeit aufwenden, ne? Was dann auch mit der Arbeit in der Pfarre verbunden ist. Er hat dann nur seine priesterlichen Dienste geleistet, also heilige Messe gefeiert, gepredigt, Beicht gehört und so weiter, Gespräche geführt. Und das war so seine Absicht. Er war sowas von einfach und bescheiden. Und es ist wirklich ein ganz hervorragender Priester gewesen. Ja,
man hat aber noch nie was davon gehört. Und heute kann mich natürlich kein Kaplan mehr so leisten, das zu sagen, dem Bischof, ich möchte lieber. Ich weiß es nicht, ob das heute auch geht, weil er ja der Bischof so nötig die Pastöre braucht.
Ja.
Ja, danke schön, Frau Fechler.
Ja, mir fällt gerade ein, Sie hatten nach einem Buch gefragt. Ja. Also wir haben nur noch ganz einzelne Exemplare von alten Büchern, die vor langer Zeit rausgekommen sind. Es wäre wirklich der Mühe wert, aber uns fehlen auch die Gelder, um so etwas neu herauszubringen. Ne? Denn das ist ja auch mit Unkosten verbunden, aber es wird sich sicher lohnen.
Was man sicher auch machen könnte, Frau Schwester Ingrid, ist auch im Internet mal eine Biografie einstellen.
Ja.
So, dass man da vielleicht auch nachlesen kann, wenn man interessiert ist. Viele gehen ja auch inzwischen diesen Weg.
Ja, stimmt.
Ja, danke Frau Fechler für Ihre Anregung und Ihre Ermutigung.
Und ja, Frau Fechler, alles Gute Ihnen auch, ne?
Dann begrüße ich nun Frau Deger aus Sigmaringen. Frau Deger?
Ja, Hallo.
Hallo.
Ja, ich bin noch da.
Ja, grüß Gott, Frau Degert.
Ja, grüß dich Gott, liebe Schwester Ingrid. Also, ich sage vielen herzlichen Dank. Und leider wurde ich verhindert, an der gestrigen Sendung teilzunehmen.
Oh ja, das kann passieren.
Also, ich melde mir, wir hören wieder.
Ja.
Vielleicht gibt es eine CD.
Es gibt die CD beim, kann man bestellen beim CD-Dienst, für die, die es noch nicht wissen, 08328 921 120 ist die Nummer des CD-Dienstes.
Ja, ich weiß schon. Ich kenne sie. Ich kenne sie, vielen lieben Dank.
Ja, ansonsten auch im Internet nachzuhören, wer es kann, wer es hat.
Das habe ich nicht.
Genau.
Ja, Schwester Ingrid kennt mich, die weiß es.
Ja.
Liebe Schwester Ingrid, wir hören uns wieder.
Ja, ist gut, Frau Degger.
Ich sag lieben, lieben Dank.
Ja.
Behüte Gott.
Ja, ebenso.
Antje, alles Gute nach Sigmaringen,
ja.
Frau Degger. Und ein herzliches Grüß Gott nun an Frau Herkes aus Sonthofen.
Grüß
Gott, Frau Herkes.
Ich bedanke mich auch herzlich für Ihren Vortrag. Mein Anliegen wurde schon aufgegriffen von der Vorrednerin, eben Literatur über diesen Herrn Andreas Pei, über den Priester.
Ja.
Aber da haben Sie ja schon, glaube ich, ein bisschen abgewiesen, haben gesagt, das gibt's nicht mehr, gell?
Leider. Ja, ich würde gerne was anderes antworten können.
Ja.
Ja. Ja.
Aber Ihnen dann umso mehr herzlichen Dank, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, das so gut darzustellen, die Inhalte.
Ja, ich habe selber immer wieder Freude dran und also ist wirklich erbauend, ne? Aufbauend, ja.
Ja. Gut, vielen Dank.
Für
Gott, wiederhören.
Ja, Schwester Ingrid, haben unsere Hörerinnen auch gerade gesagt, schade, dass es so wenig gibt. Und wirklich erstaunlich, sagen wir, dass ein Priester, der so bekannt war, stadtbekannt in seiner Zeit, so dann hinterher fast ein wenig in Vergessenheit geraten ist. Oder ist seine Bekanntheit nie über Aachen ganz hinausgekommen?
Ja, hauptsächlich hier in Aachen. Er ist damals durch den Kulturkampf, er musste das Land ja nicht verlassen, musste ja nicht aus Deutschland raus, ne? Und daher hat er auch hier hauptsächlich in Aachen gewirkt, ne? Also er ist wohl immer wieder nach Simpefeld in den Niederlanden gefahren und hat die Schwestern dort besucht, die dorthin ja verschlagen wurden durch den Kulturkampf, ne? Mhm. Das schon, aber und wird sich da auch mit den Kindern befasst haben, wenn er dann aber zu Besuch war. Aber so sein ganzes Leben war in Aachen praktisch. Ne?
Ich meine, das zeigt natürlich auch, dass dass die Heiligen nicht diejenigen nur sind, die irgendwo zur Ehre der Altäre erhoben wurden, irgendwann einmal offiziell heilig als Heilige deklariert wurden, sondern es gibt eben noch mehr Menschen, die vielleicht auch gar nicht so eine große Gruppe oder Lobby haben, die dann einen ganzen Seligsprechungs- oder gar Heiligsprechungsprozess voranbringen kann. Das haben Sie ja selbst erlebt mit der Gründerin Clara Fey. Da ist der Seligsprechungsprozess auf diözesaner Ebene jetzt vor dem Abschluss, aber das ist ja auch immer ein recht aufwendiges Verfahren und da muss sich ja immer jemand auch richtig hinterklemmen, um das,
denke,
durchzubringen.
Es gibt so viele Heilige, denken wir nur an die Mütter und Väter, wie viele da wirklich heilig gewesen sind und sind, auch heute noch. Und die werden niemals zur Ehre der Altäre erhoben, ne? Aber das Wesentliche ist, dass Gott drum weiß. Alles bemühen, ne? Das ist das, was letztendlich zählt.
Ich fand ja auch besonders originell diese Briefzitate. Ich musste sehr lachen über die geistige Sättigung wie bei einer Boa-Schlange, die dann verdauen muss erstmal.
Ja, also
kennt vielleicht so mancher von uns, der mal eine Pilgerreise gemacht hat, dieses Gefühl.
Ja, genau. Da gibt es ein dickes Buch mit allen seinen Rombriefen. Aber es ist ein Manuskript, ne? Aber das ist herzerquickend, also was da alles drin steht.
Wer hat denn das alles gesammelt? Wer hat denn das alles gesammelt?
Die Schwester, von der ich gestern sprach, also eine Mitschwester, die ihn noch gekannt hat.
Mhm.
Und dann natürlich, ja, je nachdem, an wen er geschrieben hat, ne, man hat dann auch gespürt, das ist wirklich ein heiligmäßiger Priester. Dann wurden seine Briefe und so von verschiedenen Stellen, die wurden gesammelt. Ne? Der Bischof hat gesammelt, andere Priester haben gesammelt, Menschen, Kinder, ehemalige, also junge Frauen, die als Lehrerin auch in dem Schülchen tätig waren, Verwandte und so weiter. Und das wurde dann gesammelt, auch besonders dann nach seinem Tod, ne?
Und diese Schwester, die das gesammelt hat, die ist, glaube ich, ich glaube 1917 oder so um den Dreh gestorben. Und er ist ja 1887 schon gestorben, sodass sie auch noch sammeln konnte von anderen, ne? Und hat das alles zusammengetragen.
Und das ist in einem Archiv jetzt, liegt das?
Ja, da haben wir einige wenige Exemplare. Ich habe auch eins in meinem Büro, weil ich immer mal wieder nachschauen muss, wenn ich so etwas ausarbeite, ne?
Aber eigentlich könnte ja auch eine Diözese Interesse daran haben, ein solches Priesterleben aus ihrer Stadt.
Das wäre schön. Vielleicht
ihrer Stadt bekannter
ja mal
zu
dazu.
Machen.
Wir verlieren die Hoffnung nicht. Ja. Aber jetzt, aber das Bistum Aachen hat jetzt auch wirklich, es zeigt immer mehr Interesse auch an Clara Fey. Und wir hoffen ja auch, dass ihre Seligsprechung dann bald hier stattfinden kann. Ne? Ja, seit Benedikt dem 16., dass die Seligsprechungen in den Diözesen stattfinden, nur die Heiligsprechungen noch in Rom. Ne?
Ja, genau.
Ja.
Aber der Prozess muss jetzt erstmal noch nach Rom weitergeleitet werden.
Ja,
da prüft man das nochmal alles durch.
Ja, am 2. Juni oder am 3. wird es dann mitgenommen. Am 2. Juni ist das Ende, das offizielle Ende des Prozesses, Seligsprechungsprozesses in der Diözese Aachen. Und dann muss Rom noch ein letztes Wort dazu sagen und wir hoffen, dass das auch positiv ausfällt.
Gleich zwei Geschwister einer Familie, die so ein wirklich ganz nach Christus ausgerichtetes Leben geführt haben und ihre Stadt geprägt haben, Clara Fey, auch mit Hilfe ihres Bruders eben den Orden gegründet.
Mhm.
Vielleicht können Sie uns noch ein wenig sagen, was Sie glauben, was ist denn so das Wichtigste in diesem Elternhaus gewesen, dass diese beiden Kinder auf der einen Seite eben so fügsam für den Willen Gottes und dann doch auch charakterstark waren?
Ja, es war also ein tief religiöses Elternhaus und auch sozial sehr engagiert.
Wie hat sich das denn geäußert, sowohl das eine wie auch das andere?
Ja, zum Beispiel, es wurde gebetet, das war selbstverständlich, der Besuch der Heiligen Messe immer und so, oder Teilnahme an von Leichnamsprozessionen, einfach diese Dinge, die den Gottesdienst ausmachen. Oder mir fällt auch gerade ein, dass Mutter Fey auch die kleine Clara dann immer schon mitnahm, wenn sie zu Alten und Kranken ging. Sie hatten einen kleinen Garten hinterm Haus und mit einem Gartenhäuschen. Und dieses Gartenhäuschen hat die Mutter zur Verfügung gestellt für die erste damals sogenannte Suppenküche für die Armen, die erste in Aachen. Das haben die Kinder von klein auf mitbekommen, ne? Und dann wird die Mutter auf dem Weg erzählt haben, ne? Aus Liebe zu Jesus. Und er wohnt auch in diesen Menschen, er ist in ihnen und wir helfen ihnen, so wie Jesus es getan hat mit den Armen und Kranken.
Danke, Schwester Ingrid. Wir begrüßen Frau Esser nun bei uns in dieser Sendung.
Ja, grüß Gott. Ich wollte gerne Schwester Ingrid fragen, in welcher Zeit sie in Bonn-Bad Godesberg war.
Ich war von 1983 bis 2000.
Ah nee, dann meine Schwester war mal in Bonn-Bad Godesberg, aber das war schon in den 50er Jahren, das ist schon lange her. Da kann sie sie nicht mehr gekannt haben.
Ja, da war ich selber noch Kind.
Aber es war eine wunderbare Sendung. Ganz herzlichen Dank.
Wohnen Sie in Bonn-Bad Godesberg?
Nein, ich wohne jetzt in Kevela. Also, aber das war damals von Köln aus, war sie ein Jahr dort in der Schule, im Internat.
Ja, schön.
Lang ist her.
Ich habe jetzt auch in letzter Zeit mehrere kennengelernt, die auch in Bad Godesberg auf der Schule waren. Im
Ja, gibt es die eigentlich noch?
Ja, doch.
Clara Fey Gymnasium gibt es noch, genau.
Wunderbar.
Das Name wird weitergegeben.
Frau Fröhlich ganz besonders gut.
Ich war auch auf dieser Schule, Frau Esser.
Ja, schön.
Zeitweise.
Also, ganz herzlichen Dank für die wunderbare Sendung. Gottes Segen für Sie und Ihren Orden. Und vielleicht erfahren wir noch mal mehr.
Danke, Frau Esser. Ja.
Dankeschön. Gut, Schwester Ingrid, ich denke, wir haben viel Ermutigung mitbekommen und Sie vielleicht auch, dass Sie vielleicht das doch schaffen, irgendwie jemanden dafür zu begeistern, die Schriften zu veröffentlichen, noch mehr zusammenzutragen. Vielleicht gibt es ja auch irgendeinen Studenten, der irgendeine Arbeit darüber schreiben will.
Ja,
oder
also es ist auffallend, dass in den letzten 2 Jahren ganz besonders immer wieder Gruppen von Schülerinnen kamen oder Studentinnen, die einen Vortrag halten sollen, ein Referat halten sollten über Clara Fay. Und über die Kongregation. Also ich bin öfters gerufen worden, gebeten worden, habe denen hier gezeigt und bin auf den Spuren von Clara Fay gegangen und von Andreas Fay, auch da in der Gasse, wo das stattgefunden hat, was ich vorhin erzählt habe mit dem 17-Jährigen, der ihm geholfen hat, das Bett zu tragen. Ne? Ja, das ist dann schon interessant, wenn man da auf den Spuren geht, und haben sich schon andere auch angemeldet, sogar für 2015 schon, die auch mehr wissen wollen.
Ja. Also es rollt etwas langsam weiter. Schwester Ingrid, danken wir ganz herzlich für dieses Zusammentragen so vieler Fakten, so viele Anekdoten. Das war sehr lebendig und
hat richtig schön zu. Ja, könnte man noch viel, viel mehr erzählen.
Mein Sohn saß oben am Radiogerät und hat auch gesagt, nee, nicht leiser machen. Der wollte Hausaufgaben machen. Bitte nicht leiser machen, ich will weiter zuhören.
Wie alt ist er?
No, fast 9.
Fast, oh ja.
Genau.
Auch so ein Kind, ne? Ja.
Genau. Herzlichen Dank Ihnen, Schwester Ingrid.
Ja.
Und wir wünschen Ihnen und Ihrer Kongregation alles Gute, Gottes Segen und dann auch für die Feier, die auf Sie wartet.
Genau.
Ach, das ist ein Jubiläum.
Ja, da wird auch der 120. Jahrestag des Todes von Clara Fay gedacht im einem Pontifikalamt im Aachener Dom.
Genau, und gleichzeitig ist es der offizielle Schluss
des
diözesanen Seligsprechungsprozesses.
Richtig.
Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ich bin sicher, Sie halten uns auf dem Laufenden.
Ja, gerne.
Alles Gute.
Ihnen auch. Ganz herzlichen Dank allen Hörern und Hörerinnen. Gottes Segen weiterhin. Und vielleicht kann so ein bisschen hängen bleiben von dem, was wir gehört haben von Andreas Fay.
Ganz bestimmt.
Als Vorbild und Fürsprecher bei Gott ganz sicher auch.
Dankeschön und einen gesegneten Nachmittag auch noch, wünscht Ihnen auch Ihre Gabi Fröhlich.